Also ich war sehr krank tatsächlich an meinem eigentlichen Wettkampftag. Und für mich ist da so, ja, irgendwie ein bisschen so eine Welt zusammengebrochen, weil das war halt irgendwie das Ereignis, wo ich mich dann mega darauf vorbereitet habe. Und irgendwie hat mich das so als Mensch, glaube ich, so ein bisschen weitergebracht. Das hört sich vielleicht ein bisschen albern an. Aber das halt einfach gewisse Sachen kann man halt einfach nicht kontrollieren. Also du kannst dich noch so gut auf irgendwas vorbereiten. Es kann immer alles passieren. Und ich bin dann auch Vierter geworden, also haarscharf an der Medaille vorbei. Und also ich, wenn, selbst wenn ich mich jetzt noch so daran zurückerinnere, das war eine Riesenenttäuschung für mich.
In dieser Podcast-Folge geht es nicht nur ums Laufen, sondern auch um Schwimmen, Degenfechten, Schießen und Springreiten, denn wir sprechen mit Fünfkämpfer Pelé Ibel. Der war trotz seiner jungen 22 Jahre schon unter anderem Teilnehmer bei den Olympischen Jugendspielen und holte die Bronzemedaille im Team bei den Weltmeisterschaften 2022 in Alexandria. Pelé erzählt uns von seinem harten Trainingsalltag, was er aus sportlichen und körperlichen Rückschlägen gelernt hat und warum Laufen seine Lieblingsdisziplin ist. Außerdem wollen wir von ihm wissen, wie seine mentale Wettkampfvorbereitung aussieht, denn im modernen Fünfkampf kommt es nicht nur auf strategisches Denken und Schnelligkeit an, sondern man muss vor allem auch extreme körperliche und mentale Ausdauer mitbringen. Mehr dazu jetzt in der Folge. Viel Spaß beim Hören. Hi Leute, hier ist Elliot und mit dabei hier im Achilles Running Podcast ist heute Pelé. Freut mich, dass du hier bist. Wie geht's dir?
Mir geht's super eigentlich. Ja, es ist ein schöner Nachmittag hier in Berlin. Ja, ich bin gut drauf.
Super, das freut mich immer zu hören. Hast du heute schon trainiert?
Ja, schon eine ganze Menge. Ich war heute um 9:38 Uhr im Stall, 9 Uhr auf dem Pferd. Dann einen Dauerlauf gemacht und noch Krafttraining. Und dann hatte ich ein bisschen Mittagspause und heute Abend habe ich noch Fechten.
Oh, krass. Also du trainierst heute eigentlich dann fast jede Disziplin, ne? Vom Fünfkampf.
Ja, geschossen habe ich nicht,
Ja.
glaube ich. Ja, plus Krafttraining noch dazu.
Also schon krass.
Nee, geschwommen bin ich nicht. Das
Okay.
lasse ich aus heute. Ja.
Ist das dann morgen dran?
Ausnahmsweise. Ja, auf jeden Fall.
Okay, krass. Also du trainierst dann auch jeden Tag so viel?
Ja, schon ungefähr, ja.
Okay, das ist natürlich fast, also intimidating schon. Aber gut, dass du noch die Energie hattest, jetzt hier mit uns im Podcast aufzunehmen. Das freut mich natürlich.
Ja, so ist es ja immer cool. Aber es ist auf jeden Fall nicht immer das Einfachste mit der Terminfindung.
Ja, ja.
Aber es hat ja jetzt geklappt. Also es ist
Ja, zum
alles
Glück.
gut.
Genau.
Ja.
Ja, lass uns mal zum Warmwerden eine kleine Runde Sekt oder Selters spielen, wie jedes Mal. Ich habe für dich fünf Fragen und du darfst dich gleich mal jeweils für eine Antwortmöglichkeit entscheiden. Bist du ready?
Yes.
Okay, Frage Nummer eins: London oder Berlin?
Berlin.
Ja, weil du bist ja auch in London geboren, habe ich rausgefunden. Warst du da
Ja.
viel? Ist es schwer jetzt gefallen, die Entscheidung?
Schon, weil es kommt, glaube ich, ein bisschen drauf an, so für was. Ich glaube, so die Lebensqualität ist ein bisschen besser hier in Berlin. Aber so zum Spaß haben und ausgehen, finde ich London ein bisschen cooler. Also ein Teil meiner Familie wohnt und arbeitet auch noch dort, mein Zwillingsbruder und mein Vater. Deswegen versuche ich so oft wie möglich eigentlich auch so zu besuchen, aber es klappt durch das ganze Training und Wettkämpfe leider nicht so oft, wie ich es wollen würde.
Ja, kann ich mir vorstellen. Okay, aber gut, dass du Berlin auch gerne magst. Ich meine, du wohnst hier
Genau,
ja
also
auch.
es ist auf jeden Fall mein Zuhause gerade, deswegen muss ich mich für Berlin entscheiden.
Ja. Okay, zweite Frage. Intuition oder Strategie?
Strategie.
Auch also jetzt auf den Sport bezogen, in jeder Disziplin oder gibt es so vielleicht auch Disziplinen, in denen du eher intuitiv handelst und in anderen dann strategisch?
Ich glaube, im Wettkampf passiert sehr viel intuitiv, aber das funktioniert nur dadurch, dass man sich im Vorhinein irgendwie eine Strategie überlegt hat, vor allem auch im Training, um genau diesen Moment dann zu trainieren. Und dann, wenn es irgendwie darauf ankommt, dass man irgendwie so im Flow bleiben kann und einfach nur abrufen muss. Aber da finde ich, gehört ziemlich viel Strategie und Planung zu. Deswegen habe ich mich jetzt mal für die Strategie entschieden.
Okay. Dann Nummer drei, Jazz oder Techno?
Jazz, wenn ich mich entscheiden müsste.
Weil aber du dort groß geworden so bist? Viel. Oder warum?
Ja, also schon irgendwie, aber es ist jetzt nicht so, dass Genre, so, dass ich jetzt irgendwie auf dem Weg zum Training in meinen Kopfhörern höre.
Ja.
Aber wenn ich mich entscheiden müsste, auf jeden Fall Jazz.
Okay. Ja, ich habe ja natürlich, das war jetzt natürlich eine Anspielung darauf, dass dein Dad ja auch eine Jazzbar hat in London. Deswegen bin ich davon ausgegangen, dass du wahrscheinlich das einfach viel in der Kindheit auch dann damit zu tun hattest.
Genau, aber ich bin ja auch in Berlin groß geworden, also vielleicht bin ich ja auch leidenschaftlicher Techno-Boy.
Das stimmt, also Berlin ist die Techno-Stadt, auf jeden Fall. Okay, dann vorletzte Frage, Long Run oder Intervalle?
Ich glaube, ein Long Run.
Ja, echt?
Ja.
Warum?
Ich finde es sehr so Peace of Mind und ich mache samstags meistens einen längeren Lauf und irgendwie freue ich mich da so die ganze Woche drauf. Und es ist halt auch nicht ganz so intensiv.
Mhm.
Und man kann ganz gut abschalten. Ich höre immer gerne Musik beim Laufen.
Mhm.
Und irgendwie, also je länger man läuft, finde ich, wird's angenehmer für mich. Also ich laufe jetzt auch nicht so lange, also nicht eigentlich meistens selten über 17 Kilometer am Stück.
Mhm.
Aber so wenn es über 60 Minuten, wenn ich über 60 Minuten unterwegs bin, dann fühle ich mich meistens sehr gut und irgendwie fühle ich mich so, als hätte ich sehr viel getan.
Ja,
ja, ist irgendwie ein gutes Gefühl, schwer zu beschreiben. Ja.
Ja. Kommst du eigentlich leicht ins Runners High?
Ich weiß es nicht genau, irgendwie schwer zu beschreiben. Aber ich denke schon ab und zu, also wenn man so komplett die Zeit vergisst und auch irgendwie die Wege kennt. Also ich laufe viel hier im Grunewald und schon jetzt auch seit Jahren. Und dann irgendwie die Runden kennt man dann auch irgendwie so auswendig. Und dann vergesse ich schon manchmal so ein bisschen die Umgebung. Also wenn das zählt, dann auf jeden Fall.
Okay. Ja, das ist gut. Der Grunewald ist auch schön. Also da kann man schon mal auch irgendwie... Ja, alles um sich rum vergessen, das stimmt.
Okay. Ja, ja, ist auf jeden Fall perfekt zum Laufen.
Hm. Dann die allerletzte Frage. Kino oder Netflix?
Kino.
Kino, ja?
Ja, obwohl ich sehr lange nicht im Kino war, aber ja, auf jeden Fall. Also Netflix ist für mich so ultimativer Gammelmodus an einem Sonntag. und ja, Kino ist irgendwie schon noch was Aufregendes und irgendwie hat ja auch noch eine soziale Komponente.
Hast du die ganzen Netflix-Serien geschaut, in denen dein Bruder auch spielt? Weil das ist ja eigentlich voll spannend, dass ihr beide so auf eure Art berühmt seid, so ein bisschen, ne? Er ist ja, also dein Bruder Langston ist ja Schauspieler, ne? Und hat ja auch in zwei relativ bekannten, jetzt in letzter Zeit bekannten Netflix-Serien mitgespielt. Habt ihr euch die denn irgendwie zusammen angeschaut oder wie ist denn das bei euch?
Kann ich mich gar nicht. Ich glaube, also die bei Dogs of Berlin war ich auf der Premiere. Deswegen habe ich dann die erste Folge sogar im Kino gesehen.
Ah.
Das war auf jeden Fall ganz cool. Ist auch schon ewig her. Und Unorthodox habe ich mit meinem Zwillingsbruder und meiner Mutter, glaube ich, im ersten Lockdown geguckt. Das ist ja auch so eine Miniserie gewesen, also so 4 Folgen.
Mhm.
Das haben wir zusammen gemacht. Und ich bin ganz ehrlich, ich bin mir nicht sicher, ob Langston auch dabei war oder nicht. Weiß ich gerade gar nicht genau. How to Sell Drugs Online habe ich, glaube ich, alleine geguckt, so gestreamt.
Okay.
Und es war auch ganz cool. Also es ist eine ganz, also ich fand, also Unorthodox auf jeden Fall meine Lieblingsserie von den dreien.
Fand die auch mega.
Ja, also fand ich wirklich top. Und How to Sell Drugs Online Fast fand ich auch irgendwie witzig und auf jeden Fall so eine easygoing Streaming-Serie, wenn ich mal so kaputt vom Training bin. Hat mir auch gut gefallen. Also ja, also ist auf jeden Fall eine gute Ausrede, um viel fernzuschauen.
Ja, auf jeden Fall. Wenn ich
meinen Bruder supporten muss.
Ja, aber witzig auf jeden Fall. Ja, also heute soll es ja aber um dich gehen natürlich, ne? Nicht um deine Familie oder jetzt um deinen Bruder. Und zwar, ja, du machst ja 5-Kampf, das ist ja auch ein total ungewöhnlicher Sport irgendwie. Also ich tatsächlich kenne niemanden persönlich, der es auch macht. Deswegen lass uns mal ein bisschen uns deine sportliche Laufbahn angucken. Wie kamst du denn genau zu diesem Sport? Wieso hast du dich dafür entschieden?
Ich glaube, es war nicht so eine richtige aktive Entscheidung. Es ist ein bisschen zufallsbedingt, wie, glaube ich, viele, die bei so einer Sportart landen. Ich bin geschwommen. Im Schwimmverein, da war ich noch sehr jung, war nicht 7, 8 Jahre. Und ein Kumpel von mir, der auch mit mir geschwommen ist, der hat im gleichen Verein beim Fünfkampf angefangen, weil die auch eine Abteilung für modernen Fünfkampf hatten und hatte mich einfach mal gefragt, ob ich mitkommen will. Und dann bin ich mit und seitdem dabei geblieben und irgendwie durch die Jahre da so reingewachsen ins ganze Training, auch viel ja Erfolge gefeiert und ja, dann bleibt man irgendwie dabei, glaube ich. Also es ist irgendwie so ein längerer Prozess. Und wenn ich das jetzt so Revue passieren lasse, dann kann ich das gar nicht so glauben, dass ich das schon so viele Jahre auf so einem hohen Niveau mache, aber irgendwie scheint es ja Spaß zu machen, sonst würde die Zeit nicht ja, so schnell vergehen.
Muss ja Spaß machen, ja. Und du warst also erst Schwimmer.
Das würde ich jetzt nicht sagen. Ach so. Ich bin geschwommen im Verein.
Okay.
Aber okay. Da will ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster nehmen, sage ich schwimme, aber ja.
Okay, aber du kamst aus dem Schwimmsport.
Können wir so stehen lassen.
Okay. Waren die anderen Disziplinen dann total ungewohnt für dich? Hast du dich da schnell reingefuchst? Wie ist denn das überhaupt? Also lernt man dann jede einzelne auf einmal oder erst die eine, dann die andere?
Also ich habe ja angefangen, da war ich wirklich noch sehr jung, da war ich vielleicht 9, 8 Jahre irgendwie so. Und da kann man sich so vorstellen wie normaler so Kindervereinsport. Also das Laufen war eher viel halt Spielen. So, das ist ja gut für Koordination, viele Sachen mit Bällen und Schnelligkeitssachen und geschwommen, viel dann Technik, also das Kraulen sozusagen richtig beigebracht bekommen. Und dann beim Fechten lernt man sozusagen die Fechtschritte, also die Beinarbeit nennt sich das. Und dann über die Jahre kam dann das Schießen dazu und das Fechten dann sozusagen mit dem Degen und der Ausrüstung, also ein richtiger dann Kampf. Und Reiten kam dann auch ein bisschen später dazu. Also man muss halt erstmal normal reiten lernen, dann auf jeden Fall so ein bisschen dressurmäßig, bevor es dann zum Springreiten kommt. Also ja, man wächst da so ein bisschen rein. Und ich denke mal, so richtig so diese Intensitäten und wirklich lange Programme schwimmen, so in dem Oberschulenalter, so 12, 13 Jahre fängt es an. Und in dem Alter habe ich auch noch nicht so viel gemacht. Ich war auch nicht auf der Sportschule, sondern auf einem englisch-deutschen Gymnasium in Charlottenburg. Und deswegen ist es mir auch sehr schwer gefallen, am Anfang halt so viel zu trainieren. Und irgendwie mit der 9., 10. Klasse kam dann so ein bisschen so eine Motivation. Ich glaube, da standen irgendwie die EU-15 deutschen Meisterschaften oder irgendwie sowas an. Die waren dann im Herbst und da habe ich über den Sommer viel trainiert in den Ferien. Und habe irgendwie gemerkt, wie ich das mag, irgendwie dieses Ziel zu verfolgen und im Training zu bleiben. Und ich bin dann auch Vize-Deutscher Meister, glaube ich, geworden. Ich weiß noch, ich wollte unbedingt gewinnen und es hat nicht ganz geklappt. War ich auch mega enttäuscht mit 14. Aber jetzt zurückblickend war das, glaube ich, so mein Einstieg, also mit den Ambitionen. Hm. Und dann fängt halt auch an, viel rein zu investieren und dann hoffen, dass man auch was dabei rauskommt. Es klappt nicht immer, weil der Körper muss halt auch mitmachen. Aber bei mir hat es zum Glück geklappt.
Ja. Und am Anfang, also ich meine, du hast ja erzählt, es war noch so ein bisschen auf dem spielerischen Level. Am Anfang, da, ihr wart ja auch noch Kinder. Hattest du da auch schon so Disziplinen, die dir besonders, also leicht fielen und die dir dann auch besser gefallen haben als andere?
Ja, ich glaube, das Laufen fiel mir immer leichter als das Schwimmen. Ich glaube, das sind immer so die zwei Sachen, also beim Fünfkampf, die so gegeneinander spielen, weil die halt beide sehr organische Disziplinen sind. Und man sagt irgendwie so, Schwimmer können nicht laufen und Läufer können nicht schwimmen. und ich war auf jeden Fall eher, also es trifft nicht auf alle zu. Es gibt auch Athleten, die super laufen und schwimmen können. Ja. Aber mir fiel auf jeden Fall das Laufen immer sehr viel einfacher. Mhm. Ja.
Okay, also hast du dich doch schon da so ein bisschen ein bisschen fokussiert, ne? Ist ja interessant, dass das schon so früh sich manifestiert hat.
Ja, ich glaube, es hat sich eher manifestiert, nicht, dass ich da irgendwie aktiv mich auf eine Disziplin mehr konzentriert habe, sondern das passiert dann einfach dann merkt man halt, das fällt einem irgendwie einfacher und dann hat man automatisch natürlich auch irgendwie mehr Spaß dabei und dann werden auch die Leistungen halt noch besser. Das potenziert sich so ein bisschen. Ja.
Und wenn du.
Aber ich schwimme auch nicht ungerne. Okay. Zurzeit auf jeden Fall nicht.
Ist
aber
wichtig.
Es ist halt, ja, ist auch wichtig, aber also es ist nicht ganz so wie es Laufen von den Leistungen her und von dem, was ich sozusagen reinchecke und rausbekomme.
Okay.
Da geht das beim Laufen auf jeden Fall ein bisschen einfacher.
Ja. Spannend. Und
ja.
Als du dann so mit 14 irgendwie ja so ein bisschen den Entschluss gefasst hattest, das so ein bisschen ambitionierter zu machen, so, das kam dann auch von dir innen heraus, ja? Du warst dann auf einmal irgendwie angefixt. Das war jetzt nicht, weil deine Eltern dich gepusht hatten oder so?
Nee, überhaupt nicht. Also mein Vater war zwar auch bis so zum Universitätsalter Leistungssportler, der hat Judo gemacht für Großbritannien, war auch recht erfolgreich, hätte sich, glaube ich, fast für die Spiele qualifiziert. Aber der, also ihm war es wichtig, dass wir drei alle Sport machen oder gemacht haben. Aber also ich wurde nie gepusht, so von meinen Eltern jetzt unbedingt zum Training zu gehen und Leistungen zu bringen. Das kam auf jeden Fall von mir aus. Ich weiß auch nicht, woher das kam. Es kam einfach. Und ja.
Also würdest du dich schon als ehrgeizig bezeichnen?
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Ich war auch, also in der Schule recht ehrgeizig, am Anfang nicht so, aber dann, wenn es so als Richtung Abitur ging, dann war ich auch schon ehrgeizig und habe auch richtig gelernt. Und ja, also ich bin schon jemand, der, glaube ich, hart arbeiten kann, wenn ich ein Ziel vor Augen habe.
Mhm. Und wie war das so, schon in so jungem Alter an Wettkämpfen teilzunehmen? Ich meine, so mit 14 ist ja trotzdem ziemlich früh. Hat dir das Spaß gemacht oder wie war das für dich?
Also ich glaube, ich habe mir in jungen Jahren ein bisschen zu viel Druck gemacht, wenn ich jetzt irgendwie zurückdenke. Also der Spaß, also es hat mir irgendwie natürlich auch Spaß gemacht, also es hat mir vor allem halt Spaß gemacht, gut zu sein. Und aber ich hätte, glaube ich, eigentlich in Wettkämpfen mehr genießen können. Ich glaube, die richtig schöne Zeit war dann so, als ich so 15, 16 war und auf meine ersten internationalen Wettkämpfe gefahren bin. Und das sind natürlich dann so mega Eindrücke, vor allem wenn man halt sehr jung damit anfängt. Und ich weiß nicht, meine erste, das war dann glaube ich so U19, da war ich dann aber erst so 15, 16. Und weiß nicht, wenn man gegen 18-jährige Jungs antritt, so als 15-Jähriger, da ist dann schon nochmal so ein Riesenunterschied. Oder dann im Juniorenbereich, das ist dann U22, glaube ich, hatte ich meine erste Junioren-WM mit, ich will sagen, 16 oder 17. Und da waren halt irgendwie 21-jährige Männer dann. Und das war dann auf jeden Fall schon so, ja, ein bisschen überwältigend, aber auch irgendwie cool, wenn ich dann halt eine gute Platzierung geschafft habe, ist es dann irgendwie umso schöner gewesen. Und ja.
Und hattest du da schon irgendwie das Ziel auch schon so groß rauszukommen? Oder wolltest du dann also dich eher so innerhalb des Wettkampfs halt beweisen? Was war so deine Motivation dahinter?
Also ich glaube auf jeden Fall, das Ziel war irgendwann halt zu den Olympischen Spielen zu fahren.
Krass.
Das ist, glaube ich, so auch so ein bisschen so ein Traum, der einen so ein bisschen eingetrichtert wird, glaube ich. Ich hatte auch das Glück oder Privileg, bei den Youth Olympics starten zu können. Also klar, ich habe mich auch qualifiziert. Das ist sozusagen genauso wie Olympische Spiele, nur auf einem jüngeren Format. Ich glaube, es sind U18 oder U19, irgendwie sowas. Die waren 2018 in Buenos Aires und das ist eigentlich wirklich wie so ein Mini-Olympische Spiele, kann man sich das vorstellen. Und das war auf jeden Fall ein riesen Ereignis, irgendwie am anderen Ende der Welt. Und da war ich mit 17, drei Wochen in Argentinien und das war auf jeden Fall so ein Zwischenschritt und das hat mir auch, glaube ich, viel so gezeigt und beigebracht und ich glaube, es wurde auch sehr so honoriert gesellschaftlich, weil das halt unter diesem so Deckmantel Olympia stattfindet und das können halt alle irgendwie einordnen und finden das krass und dann haben viele Leute das irgendwie mitbekommen und sagen, hey, Youth Olympics, voll cool und so und da habe ich so richtig Anerkennung bekommen und auch, sage ich mal, dann von der Förderung her und von meinem Verband und also da war ich auf jeden Fall wirklich auf so einem Höhepunkt in meiner so jugendlichen Karriere. Und ich glaube, dann so mit Corona und Lockdown sind meine Ambitionen wieder so ein bisschen runtergegangen. Da hatte ich, glaube ich, so auch so ein bisschen das Ziel aus dem Auge verloren. Und ich glaube, ja, Anfang dieses Jahres, Ende letztes Jahres, habe ich, glaube ich, so meine Chance, also meine realistische Chance gesehen, nach Paris zu fahren. Und das ist halt jetzt das Ziel. Und ja, dafür gebe ich jetzt gefühlt alles.
Ja, Ich finde es natürlich auch mega krass, dass du schon so früh an den Olympischen Jugendspielen teilgenommen hast. Das ist natürlich eine mega Erfahrung so in dem Alter. Kann mir vorstellen, dass da auch, dass du super viele Erfahrungen daraus mitnehmen konntest. Du meintest, du hast viel gelernt. Was war jetzt zum Beispiel so ein Learning? Einfach mal so als Beispiel.
Also ich war sehr krank tatsächlich an meinem eigentlichen Wettkampftag.
Okay.
Und für mich ist da so ein, ja, irgendwie ein bisschen so eine Welt zusammengebrochen, weil das war halt irgendwie das Ereignis, wo ich mich dann mega drauf vorbereitet habe. Und irgendwie hat mich das so als Mensch, glaube ich, so ein bisschen weitergebracht. Das hört sich vielleicht ein bisschen albern an. Aber das halt einfach gewisse Sachen kann man halt einfach nicht kontrollieren. Also du kannst dich noch so gut auf irgendwas vorbereiten. Das kann immer alles passieren. Und ich bin dann auch Vierter geworden, also haarscharf an der Medaille vorbei. Und also ich, selbst wenn ich mich jetzt noch so daran erinnere, das war eine riesen Enttäuschung für mich.
Oh.
Und jetzt habe ich gar nicht mehr so diese Negativgefühle zu nach Wettkämpfen. Selbst wenn ich mich jetzt zurückerinnere, dann ist es immer noch so ein bisschen negativ, aber auch in den Jahren danach hatte ich auch mal knapp Medaillen verpasst oder irgendwie, da hat es hier ein paar Sekunden nicht gereicht und irgendwie konnte ich dann da besser mit umgehen und habe dann nicht so eine krasse Negativerfahrung abgespeichert.
Okay, also du hast so ein bisschen gelernt, auch mit Enttäuschung besser umzugehen. Und dann in so einem riesigen Rahmen, natürlich, ist natürlich hittet anders.
Ja, auf jeden Fall, da war die Enttäuschung riesig. Es gibt auch noch so ein Foto von mir, da sitze ich da irgendwie im Ziel und ich war so enttäuscht. Aber naja.
Das sieht man dir an, meinst du?
Vier Jahre sieht man mir auf jeden Fall an, vier Jahre her. Und also ich langsam wird besser. Das Trauma von den Youth Olympics. Und ich meine, wenn ich jetzt, also das so sage, vierter Platz bei den Youth Olympics, da war ich 18 Jahre alt. Ist trotzdem eine Mega-Leistung.
Auf jeden Fall. Und ich meine, vierter Platz ist ja auch trotzdem mega gut. Also,
genau. Ne? Ja. Und also es wurde auch sozusagen von Leuten im Sport auch total gewürdigt und auch sozusagen im Team Deutschland. Ich glaube aber generell, also vielleicht ist das auch so ein deutsches Ding, immer auch sehr schade,
ja,
so knapp und so. Und anstatt sozusagen sich darüber zu freuen, dass ich halt irgendwie den vierten Platz nach Hause geholt habe. Also ich habe ja die meisten ja hinter mir gelassen und das ist ja auch so einem hohen Niveau. Und manche Leute stürzen sich da sehr auf irgendwie das Negative und ach ja, es hätte doch besser sein können.
Ja.
Und so. Anstatt sich einfach sozusagen den vierten Platz zu beglückwünschen, weil der vierte Platz ist immer noch besser als der fünfte.
Klar.
Ich glaube, das wird manchmal auch so in so deutschen Medien so ein bisschen vergessen, wenn ich mir so Berichterstattung von irgendwie Weltmeisterschaften oder so einer Leichtathletik oder sonst wo angucke. Wo halt nicht die Medaillen regnen, ist dann immer gleich so, ja, woran hat es denn gelegen?
Ja, das ist hundertprozentig so. Auch gerade wenn man sich anschaut, wenn auch jemand Bronze kriegt, dann ist es ja auch immer, die Überschrift lautet dann immer haarscharf an der Silbermedaille vorbei, anstatt irgendwie zu würdigen.
Genau, das ist halt so krasse Negativberichterstattung. Und also zum Beispiel, also aus England kenne ich das halt auch ganz anders. Da wird auf jeden Fall anders mit Sport auf gesellschaftlicher Ebene umgegangen. Da sind die Leute schon stolz, dass da überhaupt jemand für Großbritannien antritt und dann auch noch irgendwie in einem Finale steht, ist schon ein Riesenerfolg. Und wenn es dann noch zur Medaille kommt, dann ist alles super, aber es wird halt nicht sich immer gleich auf so die vermeintlich schlechten Sachen gestürzt, die ja gar nicht so schlecht sind.
Also würdest du sagen, dass in England, wenn du jetzt für England angetreten wärst, irgendwie das eine irgendwie more rewarding Erfahrung wäre?
Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass es mehr irgendwie honoriert würde. Also ich glaube, ich kann auch gar nicht so richtig sagen, warum das so ist, aber ich glaube einfach, dass Sport einen höheren gesellschaftlichen Wert hat. Also ich glaube auch dadurch, dass man Sport und Schule, also so eine akademische Laufbahn ist auch viel näher zusammen. Also man kann ja auch antreten für seine Schule oder für seine Uni und das ist ja in Deutschland nicht wirklich der Fall.
Ja.
Das heißt, man wird, sage ich mal, wenn ich jetzt irgendwo in England studiert hätte und irgendwie versuche, mich für die Olympischen Spiele zu qualifizieren. Das, glaube ich, würde auf jeden Fall honoriert werden. Und ich bin jetzt vor einem Monat war ich in London, bin ich am King's College vorbeigelaufen und da ist auch so ein Riesenbanner von Dina Asher-Smith, weil die da studiert hat und haben halt da irgendwie ihre jüngsten Erfolge dargestellt, obwohl sie ja gar nicht mehr da studiert. Also da ist trotzdem, und da waren auch noch andere Sportler, die sie irgendwie ausgestellt haben. Fand ich auf jeden Fall cool. Und ich glaube nicht, dass, wenn ich an der HU am Bebelplatz vorbeilaufe, dass da irgendein Banner von mir hängt. Ja.
Schaut dort an die HU, dass sie einen Banner von dir aufhängen.
Ja, bitte. Ja.
Hast du
geht
dich
bestimmt nicht. Es steht doch alles unter Denkmalschutz und so.
Ja, hast du dich jemals geärgert, dass du für Deutschland antreten musst und nicht irgendwie, dass deine Familie in England geblieben ist und du dann da quasi als englischer Sportler so deine Erfolge hättest feiern können?
Nicht wirklich. Ich glaube, wären wir in London geblieben, wäre ich nicht unbedingt zum Leistungssport gekommen auf dem Niveau. Das ist auch innerhalb von einer Stadt von London auch sehr schwierig, glaube ich. Weil, also der Zugang ist halt einfach nicht so da, vor allem je nachdem, in welcher Gesellschaftsschicht man ist. Also es ist halt alles mit Unmengen an Kosten verbunden. Und das ist auch was Gutes, was muss ich jetzt auch mal Deutschland loben. Diese Vereinsstruktur, die gibt es halt gar nicht so sehr in England, sondern das ist halt viel mehr an den Schulen gebunden. Und eine gute Schule heißt auch meistens eine teure Schule. Und die haben halt auch die Wahnsinnssportanlagen und legen da irgendwie Wert drauf, weil es dann gut bei Oxford und Cambridge ankommt und dann irgendwann halt auch für einen Job in der City. Das heißt, es ist irgendwie so, der Sport ist auch dann automatisch ein bisschen klassistischer. Okay. Bin ich auf jeden Fall doch dankbar, dass ich hier in Berlin bin.
Okay. Ja. Erzähl mal ein bisschen was vom Training. Also als du dann damals vielleicht auch auf die Olympischen Jugendspiele hin trainiert hast, wie intensiv waren das damals schon? Ich stelle mir das natürlich sehr zeitintensiv vor. Und auch jetzt gerade dein Training. Hast du
ja
schon ein bisschen angefangen?
Also mein Training sieht meistens so aus, dass ich so 4 bis 5 Einheiten am Tag mache. Also jeden Tag, also ich laufe auf jeden Fall 6-mal die Woche. Montag bis Samstag, Sonntag gönne ich mir meistens, je nachdem, wie viel ich so gemacht habe die Woche. Und dann habe ich 3 intensive Läufe und 3 eher so im GA-Bereich. Also jetzt im Winter viel mehr GA und wenig Intensität und mehr Umfänge. Und beim Schwimmen ist das ähnlich so. Dann habe ich sozusagen, und ich ändere das immer so, also wenn ich montags intensiv schwimme, dann ist ein lockerer Lauf und Dienstag dann intensives Laufen, lockeres Schwimmen. Mittwoch, Donnerstag, Freitag, so tauscht es dann immer so ein bisschen rum. Mhm. Dann habe ich noch 2 Krafteinheiten dazu, jetzt gerade. Mit einem neuen Krafttrainer, das läuft auf jeden Fall auch richtig gut. Und dann die technischen Disziplinen baut man so ein bisschen drumherum. Also irgendwie beschäftige mich schon 5-mal die Woche ungefähr mit dem Fechten, aber es ist dann nicht immer gleich so eine Art so Sparring-Session, wie man dann gegen andere ficht, weil das auch sehr intensiv, also körperlich, aber auch viel Techniktraining, was dann halt wenig intensiv ist, genauso mit dem Schießen, das ist halt nicht so eine hohe Belastung für den Körper, deswegen kann man das auch sozusagen nach Laufen, Schwimmen auch immer noch gut einbauen. Aber es ist alles auf jeden Fall sehr viel von der Zeit her und auch wenn jetzt die Intensitäten irgendwie nicht so hoch sind beim Schießen auf dem Körper, aber wenn man schon irgendwie 3 bis 4 Stunden mit Training beschäftigt ist, hat man dann auch nicht unbedingt immer Lust, dann noch eine 5. Stunde mit konzentriertem Techniktraining beim Schießen zu verbringen.
Ja, klar.
Aber ja, also jetzt gerade läuft alles ganz gut. Ja. Und ich gehe auch gerne zum Training. Sonst, glaube ich, würde das auch nichts werden.
Ja, und wie war das dann in der Schulzeit? Ich meine, so mit 14 hat man vielleicht trotzdem auch doch dann manchmal keinen Bock zu trainieren. Kann ich mir vorstellen, weil man ist ja irgendwie Teenie. War das schwer für dich?
Ja, auf jeden Fall hat man auch mal keinen Bock zu trainieren. Aber irgendwie hatte ich da so ein bisschen so meine Routine. Das war irgendwie Teil meines Wochenplans und der stand dann, glaube ich, einfach nicht so richtig zur Debatte. Also es war klar, ich hatte irgendwie Montag um 18 Uhr schwimmen, dass ich dann da hingegangen bin, genauso wie es klar war, dass ich halt irgendwie morgens um 8 beim Matheunterricht bin. Also es irgendwie war irgendwie Teil meines Lebens. Und ich habe mich auch aufs Training gefreut. Also ich glaube, vor allem die Schule hat mir jetzt nicht wahnsinnig viel Spaß gemacht, obwohl ich da auch gute Freunde und Freundinnen hatte. Habe ich mich aufs Schwimmen dann nach der Schule mehr gefreut. Und ich habe die Schule jetzt auch bis zur 10. Klasse nicht so ernst genommen. Das heißt, ich habe dann nach der Schule auch nicht so viel dann mit Hausaufgaben oder sonst was verschwendet. Deswegen hatte ich auf jeden Fall gute Zeit zu trainieren.
Ja, aber du warst...
Aber es war schon hart, auf jeden Fall. Vor allem dann, als es so Richtung Abi ging, habe ich auch Einheiten vor der Schule noch gemacht und dann nach der Schule weiter. Und es war schon richtig hart.
Ja.
Weil ich einfach zeitlich auch extrem eingebunden war durch die Schulzeiten. Ich hatte Glück, dass dann auch die Noten gestimmt haben. Und ich habe dann auch öfters Freistellungen bekommen für Trainingslager oder Wettkämpfe. Da hatte ich auf jeden Fall auch eine coole Tutorin. Die war Irin, glaube ich, ja. Das heißt, die fand den Sport auch super und solange die Noten stimmen, kannst du gerne nach Fuerteventura fahren im Februar.
Und war sie das dann auch, die dir für die Olympischen Spiele quasi 3 Wochen freigegeben hat? Oder wann fand das statt?
Da hatte ich schon Abi. Ah. Ich habe mit 17 Abi gemacht. Und dann waren die Spiele, glaube ich, im Oktober. Auf jeden Fall im Herbst. Das war ganz witzig, weil da war hier dann so richtig Herbst und es wurde Winter und dann sind wir nach Argentinien geflogen und dann war es da Frühling und es wurde so Sommer. Vor allem, wenn man 3-4 Wochen da ist, dann kommt man das ja auch so ein bisschen mit. Und dann kam ich wieder zurück und hier war richtig dunkel. Das weiß ich noch genau. Aber da war ich dann nicht mehr in der Schule, deswegen... brauchte ich auch keine Freistellung.
Das hat sich dann ja ganz gut zeitmäßig gefunden.
Ja, das hat ganz geklappt. Also ich muss sagen, ich hatte generell, glaube ich, öfters irgendwie Glück, dass die Wettkämpfe und so gefallen sind, dass ich, ich habe auch meine Klausur da so nachgeschrieben, aber jetzt auch im Studium habe ich, glaube ich, 1-2 Wettkämpfe maximal verpasst, weil das sonst immer irgendwie ganz gut geklappt hat und nicht irgendwie zusammengefallen ist mit irgendwelchen Abgaben.
Okay. Ja, bevor wir noch ein bisschen mehr ins Training einsteigen, lass uns mal uns noch mal anschauen, wie so ein Fünfkampfwettbewerb überhaupt abläuft, ne? Weil es ja natürlich auch bestimmt interessant für unsere HörerInnen, die sich jetzt noch nicht so sehr mit Fünfkampf befasst haben. Kannst du mal ein bisschen erzählen, so in welcher Reihenfolge die einzelnen Disziplinen ablaufen und wie lange das insgesamt dauert?
Also man muss sich so ein bisschen das als so Wettkampfwoche eher vorstellen, also es treten sozusagen immer maximal 4 Männer oder Frauen pro Nation an. Bei einem internationalen Wettkampf, also entweder bei den Weltcups, die übers Jahr sind, oder dann bei den EM und WM. Und dann gibt es sozusagen eine Qualifikationsrunde. Da treten alle gegeneinander an und bewerben sich quasi für die besten 36 Plätze. Und je nachdem halt, wie viele antreten bei dem Wettkampf, bleiben dann aber für den zweiten Tag nur 36 übrig. Und das ist dann sozusagen die Qualifikation. In der Qualifikation macht man Schwimmen, 200 Meter Freistil, Fechten in so einem Round-Robin-System, also jeder gegen jeden auf einen Treffer. Und dann im Anschluss, sozusagen als Abschluss, das Laufen und Schießen kombiniert. 5x 600 Meter mit Schießen dazwischen, so wie beim Biathlon, kann man sich das vorstellen. Nur anstatt Skiern läuft man halt und schießt nicht mit einem Gewehr, sondern mit einer Pistole. Und dann kommen halt die besten 36 weiter und dann gibt es nochmal und dann wird sozusagen wieder genullt. Und dann gehen die besten 36 in die Halbfinals. Und dann gibt es wieder so eine Art Setzrunde im Fechten in einem Round-Robin-System. Die 36 Besten, die weitergekommen sind, fechten gegeneinander auf einen Treffer. Und dann am Tag danach ist dann sozusagen das Halbfinale wieder mit Schwimmen. Gibt es noch eine Bonusrunde im Fechten das Laufen und Schießen kombiniert. Und dann wird wieder halbiert, nur auf 18. Und 18 kommen dann weiter ins Finale. Und da ist dann auch, wird das Reiten dann mit dazu genommen. Also man reitet nur im Finale. Und dann springt man den Parcours mit einem zugelosten Pferd. Der sozusagen das wird vom Veranstalter gestellt. Und dann schwimmt man nochmal 200 Meter und die Bonusrunde im Fechten und dann wieder das Laufen und Schießen zum Abschluss. Und die Punkte werden sozusagen immer genullt von den Runden, also Qualifikation, dann wird wieder genullt, dann gibt es das Halbfinale, dann wird wieder genullt und dann ist es Finale. Und dann von den besten 18 am Finaltag, wer da am meisten Punkte gesammelt hat in allen 5 Disziplinen, der gewinnt dann den Wettkampf.
Also ich stelle es mir extrem anstrengend vor, so eine Woche. Man ist dann richtig fertig danach, oder?
Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Also da braucht man auf jeden Fall gute Grundlagen, Ausdauer, um so eine Woche durchzustehen. Das ist richtig hart, vor allem, also wenn man ein gewisses Niveau hat, also irgendwie die richtig guten Männer, die brauchen sozusagen nicht unbedingt alles zu geben im Schwimmen und Laufen schon in der Qualifikation, weil die nicht sozusagen an ihre Grenze gehen müssen, um in die besten 36 zu kommen. Das heißt, wenn man ganz gut ist, kann man auch so ein bisschen Kräfte sparen. Ist auf jeden Fall auch so ein bisschen so ein Schachspiel, wie viel lohnt sich das jetzt irgendwie hier rein zu investieren, um halt auch irgendwie Kräfte zu sparen für die Woche. Aber ich denke dann so im Finale, wenn es wirklich nur noch 18 Leute drin sind, da müssen alle irgendwie all out gehen, um sich irgendwie um die Plätze da zu kämpfen.
Ja, also würdest du sagen, es ist schon ein sehr ausdauerlastiger Sport, ne? Weil eigentlich geht es ja darum, dass man durchhält irgendwie.
Ja, auf jeden Fall. Also man braucht eine gewisse Schnelligkeit, vor allem für Schwimmen und auch fürs Laufen sind ja dann 3 Kilometer, also man braucht schon so eine Schnelligkeit, aber man braucht auf jeden Fall auch eine gute Ausdauer, weil man ja dann auch sozusagen das dritte Mal dann die 3000 Meter läuft innerhalb der Woche. Also ja, ist schon ausdauerlastig. Das ist halt irgendwie so eine gute Kombination. Man braucht irgendwie Schnellkraft und Ausdauer.
Ich finde ja gerade die Kategorie Pistolenschießen mit Querfeldeinlauf super interessant. Wie läuft denn das ab? Also man muss sich ja dann aufs Laufen konzentrieren und dann aufs Schießen. Und dann, wie ist das?
Ja, also es ist auf jeden Fall herausfordernd, vor allem halt das Schießen, weil das halt so eine krasse Konzentrationssportart ist. Und beim Laufen halt muss man halt irgendwie all out gehen und fast so ein bisschen den Kopf verlieren, um halt so schnell wie möglich zu laufen. Und dann muss man sich aber trotzdem immer wieder sammeln, um am Schießstand dann irgendwie ruhig und kontrolliert schießen zu können. Ich glaube, viele Sportler haben da so auch so ihre einzelnen Taktiken, wie die da gut dran gehen oder arbeiten auch zum Teil mit Sportpsychologen zusammen, um wirklich bestmöglich sich dann so in kurzer Zeit wieder zu sammeln, fokussieren zu können. Das ist ganz individuell, aber es ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Aber sowas übt man natürlich auch im Training. Also mindestens einmal die Woche kombiniere ich Schießen und Laufen im Training und ja, sammelt man natürlich auch Erfahrung über die Wettkämpfe und lernt irgendwie damit umzugehen, ja.
Was ist deine Technik?
Ich nehme mir tatsächlich ein bisschen Zeit. Also wenn es in den Schießstand geht, werde ich ein bisschen langsamer auf jeden Fall vom Schritt her und versuche mich sozusagen auf den technischen Ablauf, der gleich kommt, im Schießen zu konzentrieren. Also ich mache dann so einen richtigen Switch. Wenn ich beim Laufen bin, dann versuche ich mich aufs Laufen zu konzentrieren. Und dann kurz vorher bin ich gedanklich nicht mehr beim Laufen, sondern nur beim Schießen und versuche dann, das bestmöglich umzusetzen. Und sobald man dann sozusagen den letzten Schuss fertig hat, geht es auch wieder zum Laufen und dann macht man das Ganze sozusagen 4-mal. Man schießt 4 Serien.
Beim Fechten ist es ja auch so, dass man sehr mehr auf Strategie und auf Konzentration geht, ne, statt jetzt als auf Ausdauer. Ich stelle es mir halt interessant vor, das Training, dass man eben einerseits so diese so ein bisschen stumpfe Ausdauer, natürlich auch Schnelligkeit, aber halt vor allem auch Ausdauer trainiert, Resilienz. Und dann auf der anderen Seite muss man total im Kopf da sein. Also wenn man wahrscheinlich an einem Wettkampftag mental abwesend ist, hat das viel größere Konsequenzen als jetzt für andere Sportarten, oder?
Ja, auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall eine riesen mentale Komponente dabei. Beim Schießen ist sie enorm, beim Fechten auch. Fechten ist aber gleichzeitig auch sehr körperlich. Also auf jeden Fall so diese Schritte und die Angriffe, die müssen halt wirklich explosiv und extrem schnell kommen. Deswegen muss man da auch gutes Schnelligkeitstraining machen, aber auch Techniktraining. Und ja, auch irgendwie so ein gewisses mentales Training auch sozusagen sich zusammenzunehmen und auch wirklich das abrufen zu können, weil es ein ganz komplexer Sport hat, das Zusammenspiel von so Technik und auch dieser Körperlichkeit. Und ja, also da ist das Mentale auf jeden Fall extrem wichtig. Das kann man nicht wegdenken. Also ohne den Kopf passiert dann wenig oder sehr erfolglos.
Ja, ich habe auch ich habe tatsächlich angefangen damals mit Florettfechten. Also ich hatte das eine Weile gemacht. Das war mein erster Sport. Du machst ja Degenfechten, das habe ich nie probiert. Das war irgendwie bei uns im Verein nicht so beliebt. Das haben nicht viele gemacht. Aber es ist ja irgendwie voll dein Ding. Du meintest auch mal in dem Interview, habe ich recherchiert, dass es eine der erfolgreichsten Kategorien ist für dich, ne? Also du bist gut drin, meintest du.
Ja, auf jeden Fall meine beste Disziplin. Ich würde nicht sagen, dass unbedingt meine Lieblingsdisziplin, aber von den Punkten her über die Wettkämpfe ist das auf jeden Fall, wo ich die meisten Punkte sammle meistens und ist auf jeden Fall meine erfolgreichste Disziplin.
Ja, warum würdest du sagen, ist das so? Hast du eine Theorie?
Ich habe einen sehr guten Fechttrainer. Das, okay. Das ist auf jeden Fall dem auch geschuldet. Ich glaube auch, ich habe da so ein bisschen so ein Hang zu gehabt, hat mir auch gut gelegen, so im Teenie-Alter, so 13, 14. Und ja, ich glaube, wenig Angst gehabt auch. Man braucht auch so einen gewissen Mut, glaube ich, zum Fechten. Und ja, ich weiß es nicht genau. Da kommt viel zusammen. Auf jeden Fall gute Beinarbeit und auch viel Training. Also ich mache auch wirklich sehr viel fürs Fechten, weil ich halt auch weiß, dass es meine Stärke ist. Das ist irgendwie schwer, das in Worte zu fassen. Da habe ich mir noch nie so richtig Gedanken zu gemacht, warum das jetzt so ist. Aber es ist irgendwie so.
Es funktioniert halt einfach für dich, so wie das Laufen scheinbar. Du kannst das halt irgendwie.
Genau, gut, ne? Dann verschwendet man, glaube ich, auch nicht so viele Gedanken daran, was man da eigentlich alles macht, solange es halt irgendwie gut ist. Und das trägt vielleicht auch ein bisschen zu so einer gewissen Lockerheit dabei. Das trägt dann auch zu einer gewissen Lockerheit bei. Und ja, das liegt mir irgendwie.
Und wie würdest du sagen, vor so einem Wettkampf, wie bereitet man sich da mental vor? Weil ich meine, man so gerade durchhalten hat ja auch viel mit dem Kopf zu tun, gar nicht nur mit dem Körper, ne? Man muss ja irgendwie auch einen eisernen Willen, nenne ich es jetzt mal, haben. Würdest du sagen, du hast es irgendwie von Natur aus? Also du bist halt einfach dann super fokussiert und beißt dich rein? Oder bereitest du dich irgendwie mental vor so einem Wettkampf nochmal speziell vor?
Also ich habe tatsächlich auch viel mit einer Sportpsychologin zusammengearbeitet, aber jetzt nicht unbedingt Motivationssachen, sondern ich glaube, das hat auf einem gewissen Niveau jeder Sportler, weil sonst wäre man gar nicht über die Jahre immer dabei geblieben, wenn man nicht diesen unbedingten Willen hat zu gewinnen. Aber man darf auch da irgendwie nicht rübergehen und nicht zu viel von sich sozusagen verlangen, was man vielleicht gar nicht unbedingt so drauf hat oder abrufen kann. Und dann so eine extreme Aufregung hat und irgendwie seine komplette technischen Abläufe oder seine Strategie halt irgendwie vergisst und nur noch irgendwie wild drauf losrennt oder schwimmt. Und also man macht schon so eine gewisse Vorbereitung, aber irgendwie kommt das dann auch mit einer gewissen Wettkampfroutine, weil ich schon viele Wettkämpfe gemacht habe, auch schon im jungen Alter auf hohem Niveau. Und irgendwie kommt man dann da einfach auch rein, weil man jetzt weiß, okay, jetzt geht's los. Ich denke mal so am Anfang der Saison, wenn so die ersten Wettkämpfe sind und man hat im Winter irgendwie nicht viel gemacht, da ist dann auch die Aufregung so ein bisschen größer und man vielleicht so ein bisschen zögerlicher, aber wenn man dann schon so ein, zwei Wettkämpfe gemacht hat und dann zum Höhepunkt hin zur Europameisterschaft oder zur Weltmeisterschaft, hat man schon so eine gewisse Routine, da muss man quasi nur noch an die Startlinie gehen und abrufen, da ist jetzt nicht großartig, also bei mir zumindest mit mentaler Vorbereitung. Aber eine gewisse Vorbereitung ist auf jeden Fall da.
Okay. Apropos Wettkämpfe, diesen im Juli war ja auch die Weltmeisterschaft in Alexandria. Ist natürlich auch mega krass, dass du bei der WM dabei warst. Wie war da so deine Wettkampfvorbereitung, beziehungsweise wie hart war das Training vorher? Weil WM ist natürlich auch da liegt bestimmt auch viel Druck hinter, ne?
Ja, auf jeden Fall. Das war jetzt auch meine erste Senioren-Weltmeisterschaft, also bei den Männern. Und die Vorbereitung war richtig hart, das weiß ich noch genau. Da hatte ich auch so ein kleines Radio-Interview nach den Finals, die hier in Berlin waren. Und da habe ich irgendwie gefühlt an den letzten Kräften noch gezerrt, weil das halt am Ende der Saison, da hat man schon irgendwie viel gemacht. Der Weg zur Weltmeisterschaft selber war auch halt hart, weil ich mich auch erstmal sozusagen im Männerteam irgendwie beweisen musste. Und Also ich war auf jeden Fall glücklich, dabei zu sein. Das gab mir, glaube ich, auch eine gewisse Lockerheit. Und ich glaube, das war dann sogar mein bester Wettkampf des Jahres, obwohl ich körperlich schon gar nicht mehr so auf dem Höhepunkt war. Aber ich war mental sehr gut drauf, sehr motiviert und habe dann irgendwie das noch gut abgerufen und hatte dann danach auch noch eine Woche frei. Habe ich mich dann sozusagen schon im Vorhinein auch irgendwie drauf gefreut, dass danach so ein bisschen locker ist. Ja, es hat irgendwie gut geklappt. Es war unfassbar warm, aber ja, war auf jeden Fall eine coole Erfahrung.
Warst du sehr aufgeregt vorm Wettkampf und wirkt sich sowas dann auch nicht voll aufs Fechten zum Beispiel und auf Schießen aus?
Also es wirkt sich auf jeden Fall aufs Fechten und auf Schießen aus. Ich glaube, von der Aufregung profitiert man eher bei den organischen Disziplinen, weil es gibt einem irgendwie dann noch mal ein bisschen mehr Adrenalin und man ist dann schneller oder ermüdet nicht so schnell. Beim Fechten kann ich ganz gut damit umgehen. Beim Schießen hatte ich dieses Jahr ein bisschen Schwierigkeiten manchmal. Aber das wirkt sich auf jeden Fall auf die Leistung aus. Und das ist auch das, was ich meinte, dass man sozusagen nicht drüber geht von der Motivation, irgendwie nicht übermotiviert ist, sondern irgendwie so ein gesundes Mittelmaß findet. Das ist ganz ausschlaggebend.
Okay. Und du meintest, das war dein bester Wettkampf. Also deine Stimmung war gut, die Stimmung im Team war auch gut. Also ich meine, ihr habt ja geilerweise auch im Team ein super Ergebnis geholt. Ihr seid ja, habt ja die Bronzemedaille geholt zusammen. Gratuliere nochmal an der Stelle.
Danke.
Ja, wie war das dann im Team so?
Gut, auf jeden Fall. Ich glaube, dadurch halt, wie ich das vorhin versucht habe, irgendwie zu erklären, am Ende sind ja dann nur noch 18 im Finale und wir haben halt drei Männer bis sozusagen an den letzten Tag gebracht. Und da die Teams bestehen sozusagen immer aus drei Leuten maximal für die Teamwertung. Also vier können starten, drei kommen nur in die Teamwertung. Und es war halt klar, dass wir sozusagen einfach nur nochmal abrufen müssen und dann wahrscheinlich eine Medaille machen werden. Und das war dann auf jeden Fall auch irgendwie ein riesen Anreiz. Ein Team mussten wir hinter uns lassen, um halt eine Medaille zu machen. Und ja, das war auf jeden Fall eine Motivation. Die Stimmung war gut. Und es ist natürlich immer cool, auf dem Podest zu stehen und mit einer Medaille nach Hause zu fahren. Und eines Tages dann auch eine Einzelmedaille. Ja, mal sehen. Ja. Das ist auf jeden Fall so die Motivation. Und es motiviert dann natürlich auch irgendwie weiterzumachen, weil man merkt, man ist ja irgendwie ganz vorne mit dabei.
Ja, cool. Wenn das Training so hart war, zu dem Zeitpunkt hast du ja schon dein Studium begonnen, ne? Das war ja jetzt dieses Jahr, das machst du ja jetzt schon länger, dein Studium. Du studierst ja Jura, was ja auch sehr zeitintensiv ist. Wie schaffst du es denn eigentlich, dann irgendwie die Zeit da reinzustecken, aber gleichzeitig auch ins Training und dann einfach noch nebenbei zur WM zu fahren?
Wie läuft das? Also es war also auf jeden Fall ein Challenge bis jetzt. Also ich habe 2021, ja letztes Jahr, mein Bachelor fertig studiert und habe ich auch in 3 Jahren gemacht, also in 6 Semestern. Und das war ebenso. Auch, ja, das war auch recht hart. Ich hatte auch aber ein bisschen Corona-Glück, muss man dazu noch sagen. Dadurch sind dann halt die Wettkämpfe ausgefallen und ich konnte auch viel studieren. Aber ich war auch bis vor Corona auch noch in Regelstudienzeit. Aber ich weiß nicht, ob ich das unbedingt so schnell geschafft hätte. Das war zwischenzeitlich auch extrem hart. Aber ich habe das Studium ehrlich gesagt genossen. Also ich fand das, was wir gelernt haben, richtig cool. Und also aus so akademischer Sicht habe ich auch gerne mich irgendwie mit der Thematik beschäftigt. Das Studium war auch irgendwie sehr anders, als ich es erwartet hatte. Es war auf jeden Fall cool. Trotzdem waren es riesen Hausarbeiten, die wir schreiben mussten. Da habe ich dann schon natürlich irgendwie abgekotzt und wäre dann lieber irgendwie zum Training gegangen. Aber wenn was Wichtiges anstand, also eine große Klausur oder eine Hausarbeit, die abgegeben werden muss, dann habe ich auch das Training ein bisschen runtergeschraubt. Also irgendwie war dann das Studium doch vielleicht ein bisschen wichtiger manchmal. Also es ist immer so phasenweise, jetzt stand halt was Wichtiges an beim Studium, dann habe ich mich auch voll darauf konzentriert. Aber es war ähnlich wie in der Schule. Ich hatte irgendwie meinen Wochenplan mit den Vorlesungen oder mit der Zeit, die ich mich irgendwie dem Studium widmen muss. Gleichzeitig gibt es halt auch wenig Anwesenheitspflicht, so gut wie gar keine, glaube ich sogar. Das heißt, ich konnte recht frei irgendwie alles kombinieren und sozusagen ums Training rum die Studienzeit bauen. Und irgendwie, das hat mir so einen guten Ausgleich gegeben, Sport und Studium. Und jetzt tatsächlich, wo ich mich jetzt wirklich versuche, für die Olympischen Spiele zu qualifizieren und so irgendwie noch das letzte Prozent versuche irgendwie rauszukitzeln mit extrem hartem Training, da habe ich das Studium jetzt auch runtergeschraubt und werde auf jeden Fall auch nicht vor Paris ein Staatsexamen schreiben. Das ist auf jeden Fall okay. Was, wo ich jetzt bin, so, okay, jetzt lege ich mal wirklich die Priorität auf den Sport. Und also ich hatte auch irgendwie so diesen akademischen Anspruch, glaube ich, einen Abschluss zu machen. Und als ich sozusagen meine Bachelorarbeit abgegeben hatte, war ich irgendwie schon so, als hätte ich irgendwie was erreicht und muss jetzt nicht großartig viel noch studieren. Also irgendwie hatte ich das dann nicht damit abgeschlossen, aber es war irgendwie so ein Meilenstein, wo ich dann irgendwie guten Gewissens mich jetzt auf den Sport konzentrieren konnte. Das war auch irgendwie sowas Intrinsisches gewesen.
Spannend. Und wie ist es so mit zwischenmenschlichen Beziehungen? Leiden die dann in der Zeit, in der du dich krass zum Beispiel auf den Sport oder nebenbei auf Studium fokussieren musst? Oder kriegst du das alles ganz gut irgendwie unter einen Hut?
Ja, kommt so ein bisschen drauf an. Also beim Studium, das war dann schon irgendwie hart, weil ich dann auch sozusagen bis irgendwie spät abends mich hingesetzt habe und dann gelernt habe oder so. Aber ums Training herum kriege ich das eigentlich ganz gut hin. Also ich würde schon sagen, ich bin irgendwie ein sozialer Mensch und das ist auch irgendwie ein wichtiger Ausgleich und sich nicht immer nur mit dem Leistungsdruck zu konfrontieren und immer nur Training und sonst was machen, sondern auch irgendwie mal zu entspannen und vor allem auch mit Leuten außerhalb vom Sport kann man auch gut über andere Themen irgendwie sich austauschen.
Stimmt.
Und einfach, ja, so diesen krassen Druck, der muss nicht immer sein. Das trägt, glaube ich, auch dann zu einer guten Leistung bei. Und es gibt natürlich dann auch Phasen, also jetzt zum Beispiel nach der Saison war ich jetzt 3,5 Wochen, fast einen Monat in London. Und ja, das sind dann halt auch so Zeiten, wo ich dann halt wirklich dann komplett quasi frei habe, also nur ein bisschen Training gemacht habe, mich fit gehalten habe, aber sonst halt irgendwie viel gechillt und Sachen unternommen. Deswegen, also es sind halt immer so intensive Phasen und dann auch weniger intensive Phasen und man erlebt natürlich auch viel durch den Sport, lernt viele Menschen kennen und ja, also ich bin auf jeden Fall glücklich mit meiner Lebenssituation, so wie sie gerade ist.
Wenn man sich so deinen Lebenslauf anschaut, ne, wir haben ja gerade drüber geredet, du hast Jura studiert, du bist schon super früh bei den Olympischen Jugendspielen gewesen, dann jetzt bei der WM, dann sieht dein Lebenslauf ja sehr linear aus. Würdest du sagen, der war auch wirklich so linear oder gab es auch mal Rückschläge?
Doch, Rückschläge gab es auf jeden Fall. Ganz schöne Menge, würde ich sagen. Also so von der Lebenslaufsituation würde ich schon sagen, dass es ziemlich linear geblieben ist. Ich glaube, das einzige Mal, wo ich halt wirklich so kurz da stand und gefühlt so nichts, war halt wirklich in der Corona-Situation, wo halt die Wettkämpfe ausgefallen sind. Und man hat irgendwie, also wenn man viel in diesem Wettkampfzyklus ist, dann ist halt auch irgendwie wenig Zeit, irgendwie sozusagen anzuzweifeln, was man eigentlich gerade macht. Und es ist eigentlich wirklich das, wofür man noch brennt. Da hatte ich auf jeden Fall eine Phase, wo ich mir so dachte, also ich glaube, es ging vielen so, aber wo ich mir schon irgendwie unsicher war, ob ich wirklich diesen Sport auf hohem Niveau wirklich weitermache, weil ich das möchte oder weil ich da so ein bisschen reingewachsen bin. Und ich das Gefühl hatte, ich habe mich halt nur mit Schule und Sport beschäftigt, also Uni und Sport, es war immer diese zwei Sachen und bin nie so richtig in mich gegangen, um rauszufinden, was ich eigentlich machen möchte mit meinem Leben, weil Sport ist halt auch ab einem gewissen Alter dann auch vorbei, auf jeden Fall als aktiver Sportler. Da hatte ich auf jeden Fall so eine Phase, wo ich halt mir ganz unsicher war. Und dann gingen aber die Wettkämpfe wieder los und dann habe ich auch irgendwie gemerkt, warum ich das so liebe, was ich tue. Und habe dann irgendwie, glaube ich, die Liebe zum Sport wieder entdeckt. Aber das ist, glaube ich, die einzige Phase, wo ich wirklich extrem unsicher war. Sonst war ich, glaube ich, wirklich immer so linear und irgendwie auf die nächsten Höhepunkte gedrillt. Ja, hört sich so unentspannt an, aber eigentlich bin ich auch recht entspannt.
Wie gut für dich. Das ist schon nice. Wie sah es in deinem Lebenslauf mit Sportverletzungen aus? Hattest du damit mal zu kämpfen? Oder?
Also ich hatte zwei quasi Unfälle bzw. Krankheiten. Also ich hatte einmal einen Syndesmose-Riss, weil ich vom Pferd gefallen bin im Training.
Oh,
ich hatte keine so richtige Überlastungsverletzung im klassischen Sinne. Da bin ich zum Glück verschont geblieben bis jetzt. Ich hoffe, es bleibt auch so. Und einmal hatte ich eine Abszessinfektion an der Mandel. Da war ich dann auch irgendwie eine Woche im Krankenhaus und die wurde dann auch rausgenommen und ich habe nicht gedacht, dass das so lange dauert, bis man wieder richtig Sport machen darf, wenn man nur eine Mandel rausbekommt.
Oh, wie lange hat es gedauert?
Bestimmt 8 bis 12 Wochen oder irgendwie so.
Oh.
Ja, weil dadurch, dass man im Mund nicht nähen kann, ist halt wie so eine offene Wunde. Und wenn der Puls zu hoch geht, dann kann das aufgehen. Und das hört dann, glaube ich, auch nicht auf zu bluten.
Ach, krass.
Ja, das wusste ich nicht. Und ich so, ja, wir müssen die rausnehmen. Und ich so, oh ja, bitte. So, die Infektion hat so wehgetan. Und da, das wusste ich gar nicht, dass ich so lange brauche, um da wieder zurückzukommen. Also da war ein Syndesmose-Riss am Sprunggelenk viel weniger schlimm als eine entzündete Mandel. Und da war ich halt auch richtig sozusagen krank nach der OP. War ich dann auch lange zu Hause und habe nicht viel trainiert. Und mit meinem Bein konnte ich nach 2 Wochen wieder ohne Krücken gehen und auch schwimmen und Krafttraining machen und halt, ja, recht viel konnte ich machen, auch viel Alternativbelastung. Ich muss natürlich ein bisschen aufpassen, nicht gleich in zu hohe Intensitäten zu gehen im Laufen und im Fechten. Aber ich konnte mich halt bewegen und irgendwie alternatives Training machen und mit der Mandel-OP konnte ich wirklich kurz gar nichts machen. Das war so das, wo ich so wirklich dann auch zu Hause saß und so mich gelangweilt habe, ja. Weil es einfach irgendwie nichts zu tun gab. Aber sonst bin ich zum Glück bis jetzt verschont geblieben.
Ja, ich hoffe, es bleibt auch so.
Ja, ich hoffe auch.
Die Mandelsache klingt ja schon auch nicht so geil. Gut, ja. Dass der Wiedereinstieg da trotzdem dann irgendwie geflutscht ist, ne?
Ja, das ging dann irgendwie doch. Also wenn man halt irgendwie jahrelang hart trainiert, dann kann man auch mal eine Phase weniger machen, ohne großartig was zu verlieren. Aber wenn sowas natürlich immer wieder passiert und man keine richtigen, anständigen Trainingsblöcke absolviert, dann wird es irgendwann schwierig, vor allem im Ausdauerbereich. Und das merkt man dann, glaube ich, spätestens am dritten Wettkampftag, wenn man im Winter nicht gut trainieren konnte.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja, lass uns vielleicht nochmal ein bisschen über die Zukunft reden. Du hast ja vorhin schon angerissen, Olympia 2024 ist dein großes Ziel. Steht das jetzt quasi gerade für dich total im Fokus? Oder hast du noch andere Ziele im sportlichen Bereich?
Das ist, glaube ich, ja, mein Hauptziel. Also ich habe natürlich auch, man hat sozusagen auch kleinere Ziele, eher so Handlungsziele, also irgendwie in den einzelnen Disziplinen, wie man sich da verbessern möchte. Und da habe ich auch ganz konkrete Vorstellungen, wie ich besser werden will. Aber das will ich sozusagen alles erreichen, um mich dann halt für die Spiele zu qualifizieren. Also ich würde schon sagen, das ist so das Hauptding, was ich gerade halt erreichen möchte.
In welchen Disziplinen willst du dich verbessern?
In allen. Ja, also idealerweise wirklich in allen. Also das Fechten halt weiter irgendwie konstant hochzuhalten. Im Laufen will ich auf jeden Fall noch was tun. Da glaube ich, habe ich auch noch Potenzial. Im Schwimmen auch. Und im Schießen auch ein bisschen mehr noch mentales Training zu machen. Und ja, auf jeden Fall Schwimmen und Laufen will ich auf ein höheres Niveau bringen, weil das einen dann auch eine gewisse Konstanz gibt. Klar, das variiert ein bisschen von Wettkampf zu Wettkampf, aber das ist nicht ganz so extrem wie die technischen Disziplinen, wo mehr Tagesform und mentale Fitness sozusagen mitspielt. Und beim Laufen ist das nicht ganz so viel, würde ich sagen, im Vergleich zu den anderen Disziplinen. Und wenn ich da halt so ein höheres Grundniveau habe, dann kann ich das dann auch wirklich über eine ganze Saison halt auch immer wieder abrufen bei den Wettkämpfen. Und das ist dann sowas, worauf ich mich verlassen kann. Dass okay. Das läuft, ja.
Ja. Nach Olympia 2024 soll ja auch aus tierschutzrechtlichen Gründen das Springreiten ersetzt werden. Finde ich auch persönlich ganz gut, so, ne, aus Tierschutzgründen. Aber was glaubst du, kommt dann anstelle des Springreitens?
Ich weiß es nicht genau. Ich bin auch nicht so ein Typ, der so viel spekuliert. Vor allem jetzt gerade in meiner Situation will ich mich gar nicht oder beschäftige ich mich gar nicht viel damit, weil ich jetzt gerade halt mein Ziel habe, Paris 24. Das ist Fünfkampf, wie ich ihn kenne, mit Springreiten. Und ich trainiere auch Springreiten hart. Und deswegen ist es so ein bisschen so eine Thematik, mit der ich mich noch nicht beschäftigen muss und will, weil ich halt auch irgendwie mit der Sache sozusagen jetzt in diesem olympischen Zyklus bleiben möchte. Und was danach kommt, das muss ich dann sehen. Mhm. Also erstmal bis 24 geht es so weiter für mich und dann kannst du nochmal anrufen und Frage stellen, dann gebe ich dir auch eine bessere Antwort.
Ich glaube, zur Debatte stand ja auch irgendwie sowas wie ein Hindernisparcours. Das wäre ja dann auch mit Laufen so, das wäre doch dann vielleicht auch wieder deins, oder? Du meinst ja, Laufen liegt dir.
Ja, kann gut sein. Also ich habe es ja noch nicht ausprobiert, deswegen will ich jetzt nicht irgendwie zu viel sagen, ja, damit qualifiziere ich mich dann auf jeden Fall für die nächsten Olympischen Spiele. Also ja. Das muss ich abwarten und ausprobieren und natürlich muss man das dann auch irgendwie trainieren.
Okay.
Das sind aber, ja,
ich warte jetzt noch auf die Zukunft. Ja. Und beruflich, sag mal, wenn du Jura studierst, also jetzt auch deinen Bachelor hast, willst du da eher Anwalt oder Richter werden?
Weder noch, glaube ich.
Oh.
Ich weiß es nicht genau. Also ich hatte jetzt auch Ende letztes Jahres ein richtig cooles Praktikum gemacht bei einer großen Kanzlei, die heißt Linklaters. Das ist einer der größten UK-Firms, die halt auch global agieren. Und die haben auch ein Büro hier in Berlin am Potsdamer Platz. Und da habe ich ein Praktikum gemacht und da habe ich so ein bisschen Einblick bekommen, viel in so M&A-Recht. Also Commercial Law, also irgendwas, also schon so die Richtung wirtschaftlich, glaube ich, würde ich auch arbeiten wollen. Das war auf jeden Fall cool. Aber ich habe irgendwie gemerkt für mich, dass das zum jetzigen Zeitpunkt noch ein bisschen zu früh kommt, glaube ich, diese krasse so Corporate-Welt. Und das ist auch so ein bisschen eine Frage für die Zukunft. Dann nach 24
okay.
würde ich nochmal vielleicht in mich gehen und gucken, was dann das Richtige ist. Dann bin ich auch ein paar Jährchen älter und kann das vielleicht auch besser entscheiden. Und ja, irgendwie die Zeit, also ich habe halt das Gefühl, wenn ich jetzt sozusagen jung bin, dann kann ich die Zeit noch mit Sport verbringen. Und das ist auch cool so. Und der Anwaltsberuf rennt mir nicht weg. Und wie du ja gesagt hast, mit dem linearen Lebenslauf ist es jetzt nicht so, dass ich ja irgendwie 4 Jahre lang Däumchen drehe, sondern halt ja ein ziemlich ambitioniertes Ziel verfolge. Und vor allem, wenn ich irgendwie in einem angelsächsischen Bereich wieder arbeiten will, wird das, glaube ich, auch sozusagen sehr hoch anerkannt, wenn ich da jetzt zum Beispiel Olympische Spiele in meinem Lebenslauf stehen habe. Deswegen mache ich das erstmal so. Ja. Und dann mal gucken.
Ja, also wir müssen auf jeden Fall scheinbar nochmal nach Paris 24
ja,
reden.
Ja, auf jeden Fall.
Und dann schauen wir mal, wohin du dich noch entwickelst oder welche Entscheidungen sich in der Zwischenzeit getan haben.
Tja.
Ja, aber ich wünsche dir auf jeden Fall natürlich im Namen unserer HörerInnen ganz viel Erfolg weiterhin auf deinem Weg und sag vielen Dank, dass du hier im Podcast warst.
Vielen Dank, dass ihr mich hattet.
Ja, zum Abschluss vielleicht noch, wo kann man dich denn online finden?
Ich bin ja nicht nur auf Instagram, Pille Evil, also Vor- und Nachname zusammengeschrieben, das ist mein Handle.
Perfekt, das verlinken wir in den Shownotes. Also Leute, folgt Pille gerne und folgt auch gerne uns auf Instagram unter achilles.running. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne ein Abo da und eine 5-Sterne-Bewertung und teilt auch gerne die Folge mit euren Friends. Wir hören uns bald wieder, bleibt gesund und keep on running.